Ich will mit euch mitten reinspringen, nämlich direkt, wir werfen einen letzten Blick auf den Nebukadnezar. Wir hören danach, nach diesem Kapitel 4 im Buch Daniel, hören wir gar nicht mehr so viel von ihm, denn danach geht es weiter mit Belsazar, das ist sein Sohn, der übernimmt dann die Kontrolle. Und ich will mit dir gleich ans Ende des Kapitels 4 springen, weil es ein Stück deutlich macht, wohin die Reise geht. Also, Daniel 4, Vers 34. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Dieser Vers fasst da im Grunde genommen das Kapitel 4 sehr gut zusammen. Und es ist der Grund, ich glaube, es ist der Grund, warum dieses Kapitel in der Bibel steht. Wer aber stolz und überheblich ist, den stürzt er. Man kann das auch so übersetzen, den demütigt Gott. Und das kannst du, diese Tatsache kannst du an unterschiedlichen Stellen in der Bibel und zwar immer und immer und immer wieder sehen. Ein Beispiel, Jakobus 4, Vers 6. Die Stolzen und Hochmütigen weist Gott von sich, aber den Demütigen schenkt er seine Gnade. Vielleicht fragst du dich, was ist jetzt das Problem mit Stolz und Hochmut? Ich sage das mal so, ich bin jetzt fast 35 Jahre Pastor und zu mir sind die Leute gekommen, um Rat zu fragen im Bereich von Angst oder Zweifel, wenn es um Süchte geht oder Lüge oder Wut oder Beziehungsprobleme. Ich glaube, ich musste viel nachdenken, aber ich bin auf niemanden gekommen, der zu mir gekommen ist mit der Frage, Marco, ich bin zu stolz. Vielleicht läufst du in der nächsten Woche mal an einem Buchladen vorbei und suchst einen Buchtitel so ähnlich wie Wie kann ich demütiger werden? Ich wette darauf, du wirst nichts finden. Und trotzdem ist es interessant, wie Stolz und Überheblichkeit, gerade wenn ich sie bei anderen sehe, wie mir das übel aufstößt. Wenn jemand stolz oder überheblich ist, zu sehr von sich selbst eingenommen, sich so im Mittelpunkt um sich selbst dreht, dann stört mich das. Und ja, das Wort Stolz kann an dieser Stelle unterschiedlich verstanden werden und das Wort Stolz ist schillernd, aber die Bedeutung, die uns heute in diesem Text beschäftigt, ist diese. Stolz meint Überheblichkeit, Selbstgefälligkeit, Selbstgerechtigkeit. Ich bin mit mir selbst beschäftigt, auf mich selbst konzentriert. Und dieses Vorgehen ist tödlich für Beziehungen, tödlich für meine Beziehung zu Gott und tödlich auch für Beziehungen zu anderen, zwischen uns Menschen. Dieser Stolz ist nichts, was Gott gefällt. Und das wird hier in diesem Abschnitt von heute sehr deutlich. Also, wie war das bei Nebukadnezar? Ich spring noch mal mitten rein mit euch in dieses Kapitel. Daniel 4, 31. Dies ist die Botschaft, die der König Nebukadnezar an die Menschen aller Völker und Länder sendet, ganz gleich, welche Sprache sie sprechen. Ich wünsche euch Glück und Frieden. In diesem Brief möchte ich von den Zeichen und Wundern erzählen, die der höchste Gott an mir getan hat. Groß und gewaltig sind seine Taten. Sein Reich bleibt für immer bestehen. Seine Herrschaft hört niemals aus. Warum erzähle ich das? Dies ist sowas wie, das ist eine Nachricht an die Leute im Reich von Nebukadnezar. Das ist etwas, was an sie gerichtet ist, weil sie sollen das mitbekommen. Und worum geht es? Der Anfang vom Kapitel, Vers 1. Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Kurze Pause. Ich will, dass wir gut verstehen, was hier an dieser Stelle passiert. Nebukadnezar genießt es gerade, auf seine Stadt zu sehen. Das hat er gemacht, das hat er geleistet, das hat er geschafft. Und wie das aussieht, lesen wir in Vers 26. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Dabei dachte ich, Da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Nebukadnezar schaut auf das, was er erreicht hat. Babylon ist die Hauptstadt seines Reiches. Es ist ein riesiges Bauunternehmen gewesen und das hat er umgesetzt. Du musst dir vorstellen, er hat damals die ganze bekannte Welt erobert und dazu noch viele Bauten und die berühmteste Welt der Stadt der Welt geschaffen. Ich weiß nicht, ob du mal von den 7 Weltwundern gehört hast. Eines dieser 7 Weltwunder sind die hängenden Gärten von Babylon. Die sind von ihm, von Nebukadnezar. Und auch wenn er jetzt hier so auf dem Dach seines Palastes steht, dann kann er sehen auf eine Stadtmauer. Die äußerste Mauer war ungefähr 90 Kilometer lang und so breit, dass ein Pferde-Vierspänner oben auf der Mauer wenden konnte. Nebukadnezar hat diese Mauer gebaut. Es gibt keine vergleichbare Stadt. Und deshalb hier erster Vers: Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast. Nebukadnezar hat alles erreicht. Und Nebukadnezar wäre nicht im Ansatz darauf gekommen, dass er ein Problem hat. Niemals. Ich, Nebukadnezar, lebte glücklich und zufrieden im königlichen Palast, schreibt er. Aber Gott sieht ein Problem. Eines der größten Gefahren bei Stolz ist, dass man blind werden kann dafür. Gott beginnt Nebukadnezar mit ihm einen Prozess, der sehr lang und sehr schmerzhaft ist. Nebukadnezar weiß das noch nicht. Nebukadnezar ist auch noch nie in so einer Situation gewesen. Es ist ein Kampf um seine Seele. Jesus hat das mal im Neuen Testament so gesagt, Matthäus 16, Vers 26. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und doch Schaden an seiner Seele nimmt? Nebukadnezar hat die Welt gewonnen. Alles gehört ihm, aber er hat Schaden an seiner Seele genommen. Weiter in diesem Kapitel, Vers 2. Doch eines Tages, und das ist keine Überraschung, wer die Kapitel vorher weiß, dass das mit Nebukadnezar und Träumen so eine Sache ist. Doch eines Tages, als ich auf dem Bett lag und schlief, hatte ich einen schrecklichen Traum. Was ich darin sah, jagte mir große Angst ein. Da ließ ich alle weisen Berater rufen. Sie sollten mir diesen Traum deuten. Denkt man, okay, das kennen wir schon irgendwoher. Als die Wahrsager, Geisterbeschwörer, Sterndeuter und Magier vor mir standen, schilderte ich ihnen meinen Traum. Doch keiner konnte mir erklären, welche Botschaft er enthielt. Zuletzt trat Daniel vor mich, der nach meinem Gott Beel den Namen Belsazar bekommen hatte. In ihm wohnt der Geist der heiligen Götter. Auch ihm erzählte ich meinen Traum. Belshazzar, sagte ich, dich habe ich über alle Wahrsager gesetzt, weil ich weiß, dass der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Es gibt kein Geheimnis, das du nicht aufdecken kannst. Sag mir doch, was die Bilder bedeuten, die ich im Traum gesehen habe. Ich träumte, in der Mitte der Erde stehe ein Baum von gewaltiger Höhe. Er wuchs und wurde immer größer, bis sein Wipfel den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn sehen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Den wilden Tieren bot er Schatten und Schutz. In seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Während ich den Baum betrachtete, kam plötzlich vom Himmel ein Engel Gottes herab. Er rief laut: Fällt den Baum und hackt seine Äste ab, reißt die Blätter herunter und verstreut die Früchte überall. Die Tiere, die in seinem Schatten leben, und die Vögel, die in seinen Zweigennisten, jagt in die Flucht. Den Wurzelstock aber lasst stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf die Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt werden und sich wie ein Tier von Gras ernähren. Er wird seinen menschlichen Verstand verlieren und einem Tier gleichen. 7 Zeiträume lang soll dieses dauern. So wurde es im Rat der heiligen Engel beschlossen, damit die Menschen erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Selbst dem unbedeutendsten Menschen kann er sie geben. Das alles habe ich geträumt. Und nun erkläre mir, was es bedeutet, Belshazzar. Alle meine Berater sind unfähig dazu. Doch du kannst es, weil der Geist der heiligen Götter in dir wohnt. Daniel, den man Belshazzar nannte, war eine Zeit lang starr vor Schreck. So erschütterte ihn das Gehörte. Da sagte ich zu ihm, Belshazzar, mein Traum und seine Deutung brauchen dir keine Angst einzujagen. Kurze Pause. Daniel ist erschrocken, besorgt. Das ist Gottes Urteil über König Nebukadnezar. Und dieses Urteil wird Schmerz bedeuten. Es sind richtig schlechte Nachrichten für den König. Und vielleicht ist Daniel auch erschrocken und besorgt um sich selbst, denn er weiß, wem er hier diese schlechten Nachrichten bringt. Das ist ein König, der mit einer Handbewegung das Leben von Daniel beenden kann. Wer weiß, wie der König Nebukadnezar jetzt reagieren wird, wenn Daniel ihm die Wahrheit sagt. Aber diesmal ist es anders. Der König kann an Daniel sehen, dass er erschrocken ist und trotzdem sagt er, Vers 16, Belshazzar, mein Traum und seine Deutung braucht dir keine Angst einzujagen. Das, was der König im Grunde genommen sagt, ist, Daniel, ich möchte, dass du mir die Wahrheit sagst. Was auch immer das bedeutet, du bekommst kein Problem. Sag mir, wie es ist. Und vielleicht hat das den König gerettet. Weiter im Text, Vers 16. Daniel erwiderte, mein Herr und König, ich wünsche, die Botschaft würde deinen Feinden gelten, allen, die dich hassen. Du hast einen Baum gesehen, der immer größer wurde, bis sein Wipfel schließlich den Himmel berührte. Noch vom äußersten Ende der Erde aus konnte man ihn erkennen. Er besaß prächtige Blätter und trug viele Früchte. Die wilden Tieren bot er Schatten und in seinen Zweigen nisteten die Vögel. Alle Menschen und Tiere ernährten sich von seinen Früchten. Dieser Baum bist du, mein König. Mächtig und bedeutend bist du geworden. Deine Größe reicht bis zum Himmel und deine Herrschaft erstreckt sich bis zum Ende der Erde. Dann hast du gesehen, wie ein Engel Gottes vom Himmel herabkam und rief, fällt den Baum und haut ihn in Stücke. Den Wurzelstock aber lasst stehen und bindet ihn mit Ketten aus Eisen und Bronze auf der Wiese fest. Der Mensch, den dieser Wurzelstock darstellt, soll vom Tau durchnässt und den Tieren gleich werden. 7 Zeiträume lang wird dies dauern. Höre, mein König, was der höchste Gott über dich beschlossen hat. Man wird dich aus der menschlichen Gemeinschaft ausstoßen und du musst unter den Tieren hausen. Du wirst Gras fressen wie ein Rind und nass werden vom Tau. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Du hast gehört, wie der Engel befahl, den Wurzelstock stehen zu lassen. Das bedeutet, du darfst wieder als König regieren, wenn du Gott als Herrn anerkennst. Kurze Pause. Was für ein seltsamer Traum, oder? Im Mittelpunkt steht dieser Baum. Dieser Baum ist das Leben von Nebukadnezar. Jeder sieht auf ihn, die ganze Welt kann ihn sehen. Er bekommt Lob und Ehre und Huldigung und Aufmerksamkeit. Und alle, mit denen er unterwegs sind, alle, die sind abhängig von ihm. Er gibt im übertragenen Sinn, wie den Tieren hier, der Baum den Tieren, er gibt ihnen Nahrung und alles erinnert ihn daran, wie wichtig er ist. Dies Bild ist ein Bild von Stolz und Selbstgefälligkeit. Ich habe das alles aus eigener Kraft erreicht. Ich brauche nichts und niemand. Die Welt ist, ich bin der Mittelpunkt. Und er hat viel erreicht, aber die Abhängigkeit von Gott erkennt er nicht. Dass er jedem Atemzug nicht von sich selber her leisten kann, sondern dass es ein Geschenk ist, das versteht er nicht. Und er denkt nicht daran, dass er sich einmal vor Gott verantworten muss, vor dem Gott, wo er eigentlich Diener sein sollte. Stolz und Überheblichkeit gibt mir die Illusion, dass ich das alles aus eigener Kraft erreicht habe und dass ich das verdiene, was ich besitze. Und das ist, ich finde, wenigstens eine spannende Frage. Wie ist das bei dir? Ist dir bewusst, nicht nur theoretisch, als Christ, der du mit Jesus vielleicht schon eine Zeit lang unterwegs bist, denkst du, ja, das ist doch. Es geht um die praktischen Auswirkungen nachher. Ist dir bewusst, dass dein Leben von Gott abhängig ist, dass du in seiner Hand bist? Die Begabungen und die Fähigkeiten, die du hast, die Dinge, die du besitzt, dass du das von Gott für dein Leben geschenkt bekommen hast und dass ihm Gott der Dank dafür gehört. Kennst du Situationen, in denen es dir um Einfluss, um Anerkennung, um Aufmerksamkeit, um dich selbst geht, für dich selbst geht? Und das Ironische ist, dass Daniel dem König erzählen muss, dass diese Entwicklung, die er bis jetzt gemacht hat, das wird unterbrochen werden. Und zwar unterbrochen durch Wahnsinn. Wie genau der Wahnsinn aussieht, ob er krank geworden ist oder was auch immer, das sagt der Text nicht, aber ein Aspekt von diesem Wahnsinn ist sehr deutlich. Dieser König befindet sich im Wahn des Stolzes und im Wahn der Selbstüberheblichkeit. Er hat den Bezug zur Realität verloren, auch zur unsichtbaren Realität, zur Realität Gottes verloren. Und jetzt greift Gott ein. Reden allein wird Nebukadnezar nicht zur Demut bringen, deshalb greift Gott hier ein und er setzt eine ganz deutliche Markierung. Immer wieder treffe ich Menschen, für die das genau eines der größten Hindernisse ist, Christ zu werden. Ich will nicht anerkennen, dass Gott über mich steht. Über mir steht. Das glaube ich, über mir, oder? Ja. Ich spreche mit Leuten und die sagen, das mit christlichem Glauben ist ganz nett. Und dass ich, wie man das so sieht und was Christen so auch, wie nett sie sind. Und ich in der Gemeinde lerne ich interessante Leute kennen und was auch immer. Aber dass jemand da ist, der mir sagt, wie mein Leben zu funktionieren hat. Dass jemand über mir steht, dessen Wort ich beachten muss. Nach dessen Wort ich dann auch mein Leben gestalte. Das will ich nicht. Das will ich nicht. Und das ist eines der Ausgangspunkte, nämlich als Christ, es ist nötig, dass ich meine Knie vor diesem Gott beuge, dass ich ihn anerkenne, dass er Gott ist und nicht ich und dass ich seine Vergebung brauche. Ich bin eigensinnig unterwegs. Ich dachte, ich brauche ihn nicht. Ich dachte, ich weiß es genauso gut. Und Christ werden bedeutet, Gott ist größer. Du bist größer, Gott, und ich anerkenne das. Alles habe ich von dir. Ich will mit dir leben und mich nach dem richten, was du sagst. Danke, Jesus, dass du dein Leben gegeben hast und mich von meinem Irrtum errettest. Dass ich von meinem Irrtum umkehren kann zu dir. Bei Nebukadnezar? Seine Pläne, sein Königreich, seine Prioritäten. Das ist alles, woran er denken kann. Und Gott muss sein Leben hart, krass, intensiv unterbrechen. Gott wirft die ganzen Pläne von Nebukadnezar über den Haufen. Und das ist bis heute so. Vier kurze Gedanken, die ich mit euch teilen will. Manchmal, Gott unterbricht uns. Wenn wir die Stimme Gottes in unserem Leben hören, dann hoffe ich, dass du bereit bist, dem zuzuhören. Nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich bin nicht dafür, jedes Ereignis in meinem Leben, in deinem Leben irgendwie zu deuten. Bei jedem, was mir passiert, die guten und die schlechten Sachen, immer daraus irgendwie das Eingreifen Gottes, das Handeln Gottes daraus zu deuten. Aber es gibt manchmal Dinge, die sind so ungewöhnlich, dass ich mich zu Recht frage, Gott, willst du mir irgendwas sagen? Gott, ich renne immer wieder gegen die Wand, habe immer wieder die gleichen Konflikte. Gott, ich stehe immer wieder vor den gleichen Problemen oder Herausforderungen oder gleichen Fragen. Und vielleicht will Gott, dass du an deinem Stolz und deiner Überheblichkeit arbeitest. Vielleicht ist das Gottes Stoppsignal an dieser Stelle, dass du nicht überfahren solltest. Ein nächster Schritt hier im Text, Vers 24. Nimm mein Rat an, sagt Daniel zu Nebukadnezar. Nimm mein Rat an, o König, sag dich von allem los und tu Gutes. Mach deine Verfehlungen wieder gut, indem du Armen hilfst. Dann wird es dir vielleicht auch in Zukunft gut gehen. Und ich habe den Gedanken gehabt, manchmal brauchen wir so einen Daniel. Ein Daniel ist jemand, der dich so sehr liebt, dass er die Wahrheit sagt, selbst wenn er damit riskiert, dass er dich damit traurig macht oder ärgerlich oder frustriert. Ich hoffe, in meinem Leben gibt es solche Menschen. Ich hoffe, dass du auch in deinem Leben solche Menschen hast, so einen Daniel, der es riskiert oder die es riskiert. Vielleicht hätte es hier in Kapitel 4 mit der Beschreibung des Traums, Daniel hätte es damit gut sein lassen. So, er hätte das einfach so beschrieben und so. Daniel ist ein guter, hätte ich beinahe gesagt, Freund, weiß nicht, wie die Beziehung gewesen ist, aber er ist freundlich zu Nebukadnezar, indem er ihm auch eine Lösung sagt, indem er ihm sagt, was jetzt passieren sollte. Sag dich von allem Unrecht los und tu Gutes, hilf den Wehrlosen. Und Daniel tut das ohne Überheblichkeit. Es macht ihm keinen Spaß, so direkt zu sein, aber er sagt dem König die Wahrheit, dem König, der ihn mit eine Handbewegung hätte umbringen können. Daniel sagt hier, du bist ungerecht, hör auf damit. Sei gut zu den Wehrlosen, zu den Armen. Schau, wie viel Geld, hat er ihm so nicht gesagt, aber schau auf das, was das alles gekostet hat, was du gebaut hast. Diese hängenden Gärten, die ganzen Mauer und all deine Prachtbauten. Wie viele weitere Paläste willst du noch bauen? Wie viele weitere Leute wirst du noch in Kriegsgefangenschaft führen? Wie viele Leute wirst du noch umbringen? Und es geht darum, dass Nebukadnezar anfängt, demütig sich dem lebendigen Gott unterzuordnen, ihn, den lebendigen Gott, zu ehren. Es geht darum, dass er aktiv in seinem Alltag Demut zeigt. Wenn ich meinen Stolz aufgebe, dann bedeutet das, anzuerkennen, wer Gott ist, wie gnädig Gott ist, wie viel er mir geschenkt hat und wo sich Demut ganz praktisch zeigt, ist, anderen Menschen zu dienen, weg von sich selbst zu gucken, offen zu sein für die Not der anderen. Gott hasst Stolz, das lesen wir in der Bibel. Warum ist das so? Weil Stolz im Kern der Liebe widerspricht. Im Neuen Testament steht das so, 1. Korinther 13, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie sucht nicht das Ihre. Stolz macht das. Stolz lässt mich zu den Leuten gut sein, die auch zu mir gut sind, wo ich einen Vorteil von habe. Stolz bedeutet, dass ich mir die Leute suche, die mir helfen, mein kleines Babylon zu bauen. Stolz lässt mich auf Leute mit Problemen herabsehen, macht mich überheblich und behindert so wertvolle Beziehungen. Gott hat damals das Leben von Nebukadnezar radikal auf den Kopf gestellt. Und Gott kann das auch heute in meinem und in deinem Leben. Bei jedem kleinen Königreich, das ich mir so baue, mit meiner Karriere, mit meiner Familie, in der Gemeinde oder in irgendwie irgendeiner Organisation. Und vielleicht ist dieser Gottesdienst heute eine Unterbrechung, ein Stoppsignal. Vielleicht, bevor Gott nochmal deutlicher eingreifen muss. Wenn du deine Augen morgens aufmachst, wenn du deinen ersten Atemzug machst morgens so richtig, der Tag, denkst du hoffentlich daran, das ist ein Geschenk Gottes, dieser Moment. Neuer Tag, ich habe es nicht verdient. Es gibt nichts, das ich sagen kann, Mann, Marco, dass du noch einen Tag hast, das hast du aber gut geleistet. Ich und du, wir sind und wir bleiben abhängig von Gott. Vers 25. Alles traf so ein, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Ein Jahr später ging ich auf dem Dach meines Palastes auf und ab. Dabei dachte ich, da zu meinen Füßen liegt Babylon, die herrliche Stadt. Mir zu Ehren zeigt sie ihre ganze Pracht. Ich habe sie zu meiner Residenz ausgebaut, denn ich bin ein großer und mächtiger König. Noch während ich dies dachte, hörte ich eine Stimme vom Himmel: König Nebukadnezar, lass dir sagen, deine Herrschaft ist zu Ende. Die Menschen werden dich verstoßen, unter wilden Tieren musst du hausen und Gras fressen wie ein Rind. Erst wenn 7 Zeiträume vergangen sind, wirst du erkennen, der höchste Gott ist Herr über alle Königreiche der Welt. Er vertraut die Herrschaft an, wem er will. Sofort erfüllte sich diese Ankündigung. Ich wurde aus der menschlichen Gemeinschaft verstoßen und fraß Gras wie ein Rind. Ich wurde vom Tau durchnässt, mein Haar war bald so lang wie Adlerfedern und meine Nägel wie Vogelkrallen. Wieder eine kurze Pause. Hier lesen wir den dritten Gedanken. Es gab 2 manchmal, jetzt gibt es 2 immer. Hör auf Gottes Reden. Nebukadnezar hat verschiedene Möglichkeiten gehabt, Gott zu respektieren. Wir haben das in den letzten Kapiteln gelesen. Wir haben immer wieder gesehen, dass Gott Dinge in seinem Alltag bestimmt, gesagt, verändert hat. Aber Nebukadnezar hat nicht gehört. Und wenn er gehört hat, dann nur sehr kurzfristig. Und deshalb immer wieder hier an dieser Stelle, hör auf Gottes Reden. Nimm Gottes Reden ernst. Welche Aufforderung kommt jetzt? Lies die Bibel. Hör auf Gottes Reden. Tu das, was er sagt. Gott will mit dir reden. Und nimm das nicht auf die leichte Schulter. Nimm das ernst. Weiter im Text, Vers 31. Als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor und da erlangte ich meinen Verstand wieder. Ich pries den höchsten Gott, ich lobte den, der ewig lebt. Seine Herrschaft hört niemals auf, sein Reich bleibt für alle Zeiten bestehen. Die Bewohner dieser Erde sind nichts im Vergleich zu ihm. Alle Menschen, ja sogar die Mächte des Himmels, müssen sich seinem Willen beugen. Niemand kann sich ihm widersetzen und ihn fragen, was tust du da? Als ich wieder bei Verstand war, erhielt ich meine königliche Würde, Ehre und Anerkennung zurück. Meine obersten Beamten und die führenden Männer meines Reiches kamen zu mir und setzten mich wieder als König ein. Ich wurde noch berühmter und angesehener als zuvor. Nun lobe und preise ich Nebukadnezar, den König, der im Himmel regiert. Ihm gebe ich die Ehre. Er ist zuverlässig und gerecht in allem, was er tut. Wer aber stolz und überheblich ist, den kann er stürzen. Mein 4. und letzter Gedanke. Schau Richtung Himmel. Schau Richtung Himmel. Hier im Vers 31 steht, als die lange Zeit schließlich zu Ende ging, schaute ich hilfesuchend zum Himmel empor. Genau das ist der Ansatz. Die beste Art, mit Stolz umzugehen, ist, deine Augen Richtung Himmel zu wenden, im übertragenen Sinne, Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen, auf ihn zu schauen, sich von ihm was sagen zu lassen. Wenn ich meine Augen von mir selbst abwende, wenn ich mich von meinem eigenen Stolz löse und ich meinen Ich-Wahnsinn zurücklasse, weil ich auf Gott sehe. Wenn du merkst, wie Stolz dich verändert, vielleicht auch im Griff hat, dann ist die einzige Lösung dieser, auf Gott zu schauen. Und ich weiß nicht, ob dich das heute betrifft. Im Kern, so im Kleinen, glaube ich, ist niemand davon ganz los. Aber das, was ich dir sagen kann, ist, richte deinen Blick hin zu Gott. Vielleicht ist es jetzt Zeit, Gott in dir wirken zu lassen, auf ihn zu schauen und dann zu erleben, wie Gott dir wieder aufhilft und wie Gott Prioritäten zurechtrückt, wie klar wird, wie wir ihn brauchen und nicht ohne ihn können und alles von ihm abhängt und wir unsere Knie beugen vor ihm und ihm die Ehre geben dafür. Ich hoffe, dass es die nächsten Wochen, Monate, dass das ist, was unser Leben grundsätzlich prägt, auf ihn zu schauen, von ihm her zu leben. Soweit.